Vielen Dank nochmal an den Jens für den ersten Teil und die drei Fragen, die wir aufgeschlüsselt bekommen haben. Und wir sind alle gespannt, glaube ich, auf die vierte Frage. Was hat der Text dann uns ganz persönlich zu sagen? Der zweite Teil von Bibellesen mit Gewinn geht ja speziell in die Bibeltexte hinein. Und das soll auch heute so sein. Wir haben die ersten Kapitel der Bibel uns vor Augen geführt in den vergangenen Abenden. Und an der Stelle geht es nochmal etwas weiter. Die ersten Kapitel der Bibel haben wir uns genau angesehen. Die Schöpfung, den Sündenfall, den Brudermord Kains an Abel. Am Ende von Kapitel 4 im ersten Mosebuch erscheint dann der erste Stammbaum. Da sind wir sozusagen stehen geblieben. In riesig großen Schritten wird nun Zeit überbrückt. Das ist eigentlich so der Hintergrund der Stammbäume, dass also geschichtliche Entwicklung, Zeit schnell überbrückt werden kann. Es werden einfach Genealogien, Zeitabläufe der Reihe nach genannt, Generationen. Es wird gezeigt, wie es nach Kain weiterging. 8 Generationen zwischen Adam und Noah werden aufgeführt. Und genau an der Stelle will ich noch einmal einsetzen und anknüpfen. Wer beim vorletzten Mal Bibellesen mit Gewinn da gewesen ist, der hat es also schon mal gehört. Die oft so langweiligen Genealogien und Stammbäume der Bibel haben viel Interessantes zu bieten. Man darf sie auf gar keinen Fall einfach überblättern oder auslassen beim Bibellesen. Sie haben ganz wichtige Informationen. Freilich, manchmal geht es so einfach ein Name nach dem anderen. Und dann dazwischen auf einmal ist bei einer Person ein bisschen mehr berichtet. Ein weiterer Satz oder 2 weitere Sätze. Und das sind geradezu die Perlen, die dann oft einmal in den Stammbäumen, in den Genealogien zu finden sind. Deshalb wollen wir heute mal genauer hineinschauen, nicht nur in die Stammbäume oder die Genealogien, die jetzt im ersten Bereich der Bibel zu finden sind, sondern auch weitergehend, was die Stammbäume überhaupt in der biblischen Überlieferung zu suchen haben und welchen Sinn sie haben. Stammbäume in der Bibel machen uns die großen Linien bewusst, wie Gott den Lauf der Geschichte lenkt und dabei ein Ziel verfolgt, sein heilsgeschichtliches Ziel. Alle Stammbäume zeigen uns die Weite und die Breite der Menschheitsgeschichte und sie führen letzten Endes zu Jesus. Im Lukas-Evangelium dann, Anfang des Neuen Testamentes, da begegnen wir sozusagen den Stammbäumen in umgedrehter Reihenfolge. Da wird der Stammbaum Jesu umgekehrt von ihm bis auf Adam bis zum Beginn der Schöpfung zurückverfolgt. Aber sehen wir noch einmal hinein in die Generation nach Kain, wie es in 1. Mose 4 ab Vers 17 nach dem Mord an Abel berichtet wird. Und diesen Text hatte ich das vorletzte Mal schon mal gelesen, aber ich tue es noch einmal, um dann noch einmal ein bisschen so in den historischen Hintergrund des Bruderkonflikts Kain-Abel hineinzukommen und wie es da eben mit dem allerersten Stammbaum weiterging. Da heißt es, Kain schlief mit seiner Frau und sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt, den sie Henoch nannten. Kain baute eine Stadt und benannte sie nach seinem Sohn Henoch. Henoch war der Vater von Irad. Irad war der Vater von Mehujael. Mehujael war der Vater von Metushael. Metushael war der Vater von Lamech. Lamech heiratete 2 Frauen. Die eine hieß Ada und die andere Zilla. Ada bekam einen Sohn, der den Namen Jabal erhielt. Jabal war der erste Hirte, der in Zelten lebte. Sein Bruder hieß Jubal, der erste aller Zither- und Flötenspieler. Der Sohn von Lamechs anderer Frau Zilla hieß Tubal-Kain. Er war der erste Schmied, der bronzene und eiserne Geräte herstellte. Tubal-Kains Schwester hieß Naama. Viele Namen, die der Reihe nach aufgezählt werden, aber dazwischen erfahren wir immer wieder besondere Einzelheiten. Wir erfahren nämlich, wie sich die Berufe entwickelt haben in unserer Welt. Wie Kunst und Musik in der Welt Einzug gehalten haben. Eines Tages sagte Lamech, Ada und Zilla, meine Frauen, hört, was ich sage. Ich töte einen Mann, wenn er mich verwundet. und einen Jungen werde mich leicht verletzt. Wenn Kain 7-fach gerecht wird, so soll Lamech 77-fach gerecht werden. Wir haben es vorhin bei den Ausführungen von Jens schon gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein Gesetz zur Begrenzung der Rache. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass diese Unverhältnismäßigkeit in unserer Welt Einzug gehalten hat? Das wird hier bei Lamech erzählt. Er sagt also, wenn ich verwundet werde, dann töte ich einen Mann. Also unverhältnismäßig. Die Vergeltung ufert aus. Die Sünde erweitert sich immer mehr. Das wird hier zum Ausdruck gebracht. Und an späterer Stelle der Bibel hören wir dann von diesem Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn, wo Gott mit dieser Gesetzeslage dem wieder Einhalt gebietet und da entgegenarbeitet, entgegenwirkt. Wir werden sehen, dass genau dieser Vergeltungsrausch auch noch an anderer Stelle in den Stammbäumen wichtig werden wird. Ein Jungen, wer nämlich leicht verletzt, wird er gleich mehrfach rächen. Also diese Zahl 77-fach soll er gerecht werden, ist völlig utopisch. Ne? Also wir erfahren das Prinzip der Blutrache, wie sich das in diese Welt, in die Menschheit eingeschlichen hat, wie die wachsende Gewaltspirale sich gesteigert hat. Ein grundsätzliches Problem. 70 mal 7 mal, das ist dann auch die Zahl der Vergebung, die Jesus später dagegen setzt. Wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, fragt Petrus. Und Petrus sagt, reicht denn 7 mal 7 eine Vollzahl, eine heilige Zahl, die Zahl Gottes, das müsste doch ausreichen. Und Jesus antwortet, na, das reicht nicht, 7 mal 70 mal, und da ist es auch nicht wörtlich zu nehmen, 94 mal, dann ist Schluss, sondern so wie sich die Blutrache, wie sich die Sünde ausufernd erweitert hat, genauso ausufernd soll die Vergebung geschehen, die wir Menschen eigentlich nicht zustande bringen. Da leuchtet schon Jesus hindurch. Dann geht's weiter. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn. Eva nannte ihn Seth, denn sie sagte, Gott hat mir noch einen Sohn geschenkt, als Ersatz für Abel, der von Kain getötet wurde. Auch Seth bekam später einen Sohn, den er Enosch nannte. Zu jener Zeit begannen die Menschen, den Herrn anzubeten. Interessanter Satz, der noch so im Nachklang hineingenommen wird. Ganz zum Schluss erfahren wir noch etwas darüber, wie mit der wachsenden Gewaltspirale unter Menschen auch die Hinwendung zu Gott auf einmal in Erscheinung tritt und die Anbetung Gottes auf der anderen Seite unter Menschen Platz greift. Kain und Abel, der Neid, die Sünde, die Vergeltung, sie werden sozusagen zum Dauerthema. Das zeigt uns diese allererste Genealogie, dieser erste Stammbaum in der Menschheitsgeschichte, aber auch die Rückbindung an Gott, das Verständnis, dass Gott anzubeten ist, auch das gewinnt an Boden, an Platz. In 1. Mose 5, dann gleich das nächste Kapitel, wird die Linie Kains nicht weiterverfolgt. Adam und Eva bekommen einen weiteren Sohn, Seth. Seine Nachkommen führen dann zu Noah. Und die Lebensalter haben in dieser Zeit noch ganz andere Dimensionen, als heutzutage das der Fall ist. Adam wurde 930 Jahre alt. Seth 912 Jahre. Methuschalech war der älteste Mensch, von dem die Bibel überhaupt berichtet. Stolze 969 Jahre wurde er alt und er war der Großvater von Noah. Deshalb bezeichnet man einen sehr alten Menschen auch heute noch als Methusalem. Und der alte Herr mit Stock bei Asterix und Obelix mit der hübschen jungen Frau an seiner Seite erhielt vielsagend den Namen Methusalix. In einem Buch über Nahtoderfahrungen habe ich in einem Nebengedanken folgende Ausführungen zu den Genealogien und Zeitabläufen in der Bibel gefunden. Ein in populärer und Schulliteratur häufig verschwiegener, wissenschaftlich bewiesener Fakt ist, dass die moderne Genetik einen einzigen gemeinsamen männlichen Vorfahren, Urvater, und einen einzigen gemeinsamen weiblichen Vorfahren, Urmutter, aller heute lebenden Menschen identifiziert hat. Die Erkenntnis, dass es einen Urvater und eine Urmutter gibt, beruht auf Gentests an verschiedenen Menschen unterschiedlicher Nationen von verschiedenen Wissenschaftlern zu unterschiedlichen Zeitpunkten überall auf der Welt. Diese Gentests basieren auf den Prinzipien der modernen Genetik. Sie zeigen, dass alle untersuchten Menschen typenübergreifend einen gemeinsamen Urvater und eine gemeinsame Urmutter haben. Es ist bis heute kein einziges Gegenbeispiel bekannt. Aktuelle Studien ergeben ein erstaunliches junges Alter der Adams oder Noahs als den Urvater aller heute auf der Welt lebenden Menschen von nur ca. 3000 bis 4500 Generationen. Die mitochondriale Eva als Urmutter aller heute lebenden Menschen lebte vor etwa 6052 bis 11052 Generationen. Nimmt man die untere ermittelte Grenze bei Eva und die obere ermittelte Grenze bei Adam und legt ein durchschnittliches Generationenalter von 18 Jahren bei den Frauen und von 25 Jahren bei den Männern zugrunde, so ist ein gemeinsamer und gleichzeitiger Ursprung aller heute lebenden Menschen vor rund 112.000 Jahren möglich. Dies ist in voller Übereinstimmung mit allen heutigen wissenschaftlichen genetischen Erkenntnissen. Alle heute lebenden Menschen in allen Kontinenten stammen von einer einzigen Urmutter und einem einzigen Urvater ab. Und diese beiden könnten gut zur gleichen Zeit vor etwa 112.000 Jahren gelebt haben. Bezogen auf diesen Fakt ist die biblische Erklärung des Ursprungs des Menschen wissenschaftstheoretisch nicht schwächer als die Evolutionstheorie. Interessant, das auch mal so zu hören oder so wahrzunehmen. Die Genealogien, wenn man sie hernimmt und die zeitlichen Abläufe bedenkt, kommt man zwar auf andere Jahreszahlen, aber das ist mir jetzt hier gar nicht mehr so wichtig, sondern einfach der wissenschaftliche Hintergrund, dass als ein Urmenschenpaar genetisch durchaus nachweisbar ist. Vielleicht die jüdische Zeitrechnung ist noch etwas knapper bemessen als diese 112.000 Jahre. Ungefähr 6.000 Jahre soll die Erde mit ihren Menschen alt sein. Jüdische Gelehrten haben die Zeitangaben der Bibel kombiniert und die Schöpfung ins Jahr 3761 vor der Geburt Jesu berechnet. Also wenn man das auf unsere Jahreszahl 2022 anwendet, das christliche Jahr 2022 nach Jesu Geburt, dann sind wir im Jahr 587 nach der Schöpfung. Mit den Angaben der Bibel braucht man auf jeden Fall sich nicht vor der Wissenschaft verstecken. Zumeist sind die wissenschaftlichen Denkgebäude ja eigentlich auch nur Theorien. Auf weite Strecken bleiben sie Beweise schuldig. Unbewiesene Theorien. Mit Noah fängt Gott dann seine Geschichte mit den Menschen nochmals ganz neu an. Nach der Sintflut ist die Menschheitsgeschichte wieder auf Null gestellt. Gott will die Welt, die Menschen nicht mehr untergehen lassen wie in der Sintflut. Dieses Versprechen hat er mit dem Regenbogen bekräftigt. Seinen Kriegsbogen, Kerem heißt er aus Hebräisch, das ist der Kriegsbogen, den hat er in die Wolken gehängt, den hat er weggelegt. Er hat die Kriegswaffe an den Nagel gehängt. So will Gott mit den Menschen nie mehr verfahren. Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Bei der beliebten Quiz-Sendung Wer wird Millionär? Mit Günter Jauch ist die Kandidatin Iris Liedl bis zur 64.000-Euro-Frage vorgedrungen. Aber dann kommt das Ende sehr schnell. Eine Bibelfrage wird vom Zufallsgenerator präsentiert. Wie viele Menschen befanden sich der Bibel zufolge an Bord der Arche Noah? Vier Zahlen stehen unter A, B, C und D zur Auswahl. 2, 4, 6 oder 8. Iris, die Kandidatin, ist nach eigener Aussage überhaupt nicht bibelfest und hat keinen blassen Schimmer. Sie wendet sich mit ihrem Publikumsjoker an die Studiogäste. Wer die Antwort zu wissen meint, meldet sich. Die Kandidatin wählt aus. Die Dame aus dem Publikum tippt auf Antwort A, also zwei Personen, vermutlich Noah mit Frau Gemahlin, was auch Iris gefühlsmäßig geantwortet hätte. Wer nichts weiß, muss alles glauben, sagt die Kandidatin etwas frech und ist sich ziemlich sicher, dass sie mit ihrer aus dem Publikum unterstützten Antwort richtig liegt. Doch die Antwort erweist sich als falsch. Noah hatte der Bibel zufolge nämlich neben seiner Frau noch drei Söhne mit ihren Frauen mit an Bord genommen. Demnach waren es also 8 Personen auf der Arche Noah, die am Bau der Arche beteiligten und dann auch mitgenommenen Söhne sind sogar namentlich bekannt. Sem, Ham und Japhet. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Sie haben gewagt und nichts gewonnen, schließt ja auch die misslungene Radiorunde mit der Kandidatin Iris ab. 500 Euro für sie. Wäre unsere Kandidatin doch öfter mal zu Bibellesen mit Gewinn gegangen, dann hätte sie nicht alles glauben müssen, was andere auch nicht wissen. Und vielleicht hätte sie sogar gemerkt, dass nicht nur Wissen hinter dem Glauben stehen kann, sondern eine tiefe Gewissheit. Mit den Söhnen Noahs also beginnt der Neustart nach der Sintflut. Und in 1. Mose 10 wird uns die große Völkertafel vor Augen geführt, die uns die Abstammung der Weltbevölkerung erklärt. Sem ist der Urvater für das Volk Israel. Einer seiner Nachkommen ist Abraham. Das ist also die große Erwählungslinie, die Gott ins Auge fasst. Vom Urahnen Sem leitet sich also das Volk Gottes ab, sodass man übrigens die Feindschaft gegen das Volk Israel auch als Antisemitismus bezeichnet. Also hier kommt dieser Begriff her. Ham ist genealogisch verantwortlich für die Nachbarvölker Israels, die oftmals zu einer großen Bedrohung für das Volk Israel wurden. Und Japhet, das ist der Urahn für alle weiteren Heidenvölker. Und dabei bedeutet Heidenvolk nicht etwa, dass diese Menschen nichts geglaubt hätten. Sie hatten natürlich auch ihre Gottheiten, ihre Religionen, aber sie gehören eben nicht zum Volk Gottes, zum Volk Israel, zum auserwählten Volk, zu dem Volk, das den wahren Gott verehrte. Alle Völker neben Israel sind deshalb Heiden, die eben den wahren Gott nicht kennen. Nach diesen beiden großen Geschichtsüberblicken, den Aufzählungen der Generationen von Adam bis Noah und dann den Nachkommen Noahs, diese zwei Geschichtsrückblicke, die Gott als den Handelnden, als Herrn der Geschichte vorstellen, da geht die Weltgeschichte dann mit Abraham und der Geschichte Israels weiter. Und da gibt es jede Menge Stammbäume und Genealogien im Buch der Richter und in den Königsbüchern und in den Chronikbüchern. Hochinteressant. Wie gesagt, nicht überblättern, nicht überlesen, reinschauen. Vor allem die kleinen Sätze, die dazwischen geschaltet sind, sind interessant und wichtig. Im Zeitraffer wird uns die Geschichte Gottes mit uns Menschen nahegebracht, denn durch alle Generationen hindurch verfolgt Gott den Fortgang seiner Geschichte mit uns Menschen. Und er will seine Geschichte, seine Heilsgeschichte zum Ziel bringen, den ganzen Bogen der Geschichte, die zur Rettung von uns Menschen in Gang gesetzt hat, und mit seinem Sohn Jesus Christus dann den absoluten Höhepunkt und Wendepunkt erreicht. Denn jetzt durch Jesus ist Heil, ist Versöhnung, ist Rückkehr ins Paradies, die Tilgung von Schuld und Sünde, die Entmachtung der Sünde möglich. Wie der alte Adam die Sünde in die Welt gebracht hat, so ist der neue Adam Jesus wieder derjenige, der die Sünde aus der Welt hinausschafft und die Tür zum Himmel öffnet. Der Apostel Paulus nennt uns das im Römerbrief Kapitel 5. Wie nun durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Genau das feiern wir an Weihnachten. Heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub, der Gerichtsengel, der steht nicht mehr davor, Gott sei Lob, Ehre und Preis, Gott sei Lob, Ehre und Preis. Der Christbaum ist symbolisch der neue Lebensbaum. Interessanterweise hat sich bis tief ins Brauchtum hinein dieses Wissen eingegraben, dass Jesus der neue Adam ist, der neue Mensch, der die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich macht. Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz, das haben schon die frühen Kirchenväter zum Ausdruck gebracht. Im katholischen Bereich gibt es das Paradeisel. Vielleicht hat davon schon mal jemand was gehört. Das Paradeisel ist eine Pyramide, die aus vier Äpfeln zusammengesteckt wird mit Holzstäben, und auf die Äpfeln werden Lichter aufgesteckt. Das soll letztendlich die Dreieinigkeit Gottes bedeuten, diese Pyramidenform, und das Licht, das Jesus hineinbringt, und die Äpfel natürlich Hinweis auf die Frucht, die Adam und Eva vom verbotenen Baum genommen haben. Und nun wird durch Weihnachten, durch Jesus sozusagen, diese ganze Geschichte, die mit Adam begonnen hat, rückgängig gemacht, und das verschlossene Paradies wird wieder geöffnet. Der Anfang des Neuen Testaments greift den Anfang des Alten Testaments auf. Jetzt wird der Sündenfall Adams endlich überwunden. Alle Wege bisher, das Gesetz des Mose, die guten Werke, die Opfer, all das hat nicht den entscheidenden Sieg gebracht. Der wird nun von Jesus auf Golgatha errungen. Und dieser heilsgeschichtliche Zusammenhang, wie könnte das anders sein, wird zuallererst durch Stammbäume zum Ausdruck gebracht. Durch zwei unterschiedlich angelegte Stammbäume, die Jesus als den Messias Israel und als den Retter der ganzen Welt bekannt machen. Jetzt wird Bibellesen mit Gewinn, ganz adventlich, ganz weihnachtlich. Denn wer sich vornimmt, das Neue Testament einmal als Ganzes zu lesen, von vorne mit dem Matthäusevangelium beginnt, der wird von einem formalen Stammbaum mit nicht weniger als 42 Namen begrüßt. Buch des Ursprungs der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams, so heißt der allererste Satz im Matthäusevangelium. Beginnend mit dem Stammvater Abraham bis hin zu Josef werden die irdischen Vorfahren ausdrücklich in drei Gruppen mit je 14 Generationen aufgezählt. Matthäus 1, 1 bis 17. Für die vorrangig jüdischen Leser, ersten Leser des Matthäusevangeliums, die mit der Heiligen Schrift ja sehr vertraut waren, sagt diese Einleitung der Geburtsgeschichte Jesu viel mehr, als wir es vielleicht zunächst ahnen wollen. Mit Buch des Ursprungs wird der Beginn des Alten Testaments aufgenommen. Buch des Ursprungs wird auch in 1. Mose 2, 4 und 5, 1, also in diesen ersten Genealogien, die wir da nennen, genauso bezeichnet und benannt. Die Berichte der Schöpfung und des Menschen seit Adam werden ganz genauso mit der gleichen Formulierung eingeleitet. Und hier nun, bei Matthäus, beginnt mit der Geburt Jesu die Verheißung der Erlösung des Menschen. Schon im Namen Jesu kommt es zum Ausdruck. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Mit ihm beginnt die heilvolle Herrschaft und bleibende Gegenwart Gottes bei seinen Menschen. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Was sich mit der Geburt dieses neugeborenen Königs erfüllen soll, das sind die gesamten Heilsverheißungen Gottes an Israel, beginnend mit der ersten Segensverheißung an Abraham und dann vertieft durch Gottes Verheißung eines Sohnes und Gesalbten, der Messias, der Christus genannt werden wird, an David. Und diese Verheißungen gehen dann weiter durch das gesamte Alte Testament mit den Propheten. Einige von diesen Verheißungen habe ich zusammengestellt. Vor allem der Prophet Jesaja ist hier wichtig, aber auch bei Hesekiel, bei Micha kommen diese Verheißungen vor. Die sehen wir jetzt gleich an der Wand. Ich will sie mal nennen, denn da wird zum Ausdruck gebracht, dass Jesus aus dem Stammbaum, aus der Genealogie Davids kommt. 14. Jesaja 7, 14. Alles bekannte Worte, die wir in diesen Tagen, in diesen Wochen vermutlich lesen oder hören in verschiedenen Zusammenhängen und Gottesdiensten. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Denn uns ist das Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft wird auf seine Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Und es wird ein Reis hervorbrechen aus dem Stamm Isais, Davids Vater, und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Jesaja 11. Ezekiel: Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich mein Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Micha: Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerecht und ein Helfer, arm und reit auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Alles Anklänge an das Haus David, an die Herrschaft Davids, die aber nun auf ewig ausgedrückt wird. Und man sieht auch, wie zentral die Evangelisten dann dieses Bekenntnis zu Jesus als den Verheißungssohn Davids in ihrem Evangelium zum Ausdruck bringen und einbeziehen. Bei Matthäus wird das an der Gewichtung der Weihnachtsgeschichte ganz deutlich. Im Zentrum steht für Matthäus die Verehrung, die Anbetung dieses neugeborenen Königs durch die Weisen aus dem Morgenland. Der amtierende, gewaltsame König Herodes befürchtet die Geburt dieses vermutlich stärkeren Königs mit gutem Grund. Gott richtet sein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit durch den Sohn Jesus Christus als den wahren König Israels auf. Warum aber hat Matthäus bei den einleitenden Stammbaum Jesu die Aufteilung in 3x14 Generationen so ausführlich hervorgehoben? 3, das ist die Zahl des in sich Geschlossenen, des Gültigen. Aber die Zahl 14, was hat die mit der Genealogie, mit dem Stammbaum von Jesus zu tun? Die wahrscheinlichste Erklärung führt uns wiederum auf die Davidssohnschaft Jesu. Denn die Konsonanten für den Namen David, die im Hebräischen zugleich als Zahlenwert herangezogen werden, geben die Zahl 14 wieder. Dalet, Vav, Dalet, das sind die Konsonanten für den Namen David. Und jeder Buchstabe im Hebräischen bekommt, also einfach der Reihe nach, einen Zahlenwert. Es gibt also keine einzelnen Ziffern, sondern es sind einzelstehende hebräische Buchstaben. Das hebräische Alphabet beginnt mit Aleph, bekommt die 1, Bet bekommt die 2, dann Aleph, Bet, Gimel ist die 3, dann sind wir schon bei Dalet, hätte ich hier die 4, He hätte 5 und Waf hat die 6, Dalet, Waf, Dalet, 4, 6, 4 ist 14. Das ist die Symbolzahl für den König David. In der Geburtskirche in Bethlehem, die zur Zeit von Kaiser Konstantin gebaut wurde, also im 4. Jahrhundert, ist ein Stern mit 14 Strahlen am vermuteten Krippenplatz angebracht. Interessanterweise wurde dieser überbaute Bereich der Geburtskirche niemals zerstört. Die Kaisermutter Marianne, eine überzeugte Christin, hat sich vor allem darum bemüht, dass die historischen Stätten der Jesusüberlieferung ausfindig gemacht werden und dass dort Kirchen errichtet werden. Bei der Geburtskirche ist wohl die höchste Wahrscheinlichkeit gegeben, dass das auch der originale historische Ort der Geburt Jesu gewesen ist. Und wo wir jetzt schon bei Zahlen sind, wie erklären sich dann die abweichenden Angaben im Stammbaum Jesu nach dem Lukasevangelium? Denn der hat auch einen Stammbaum von Jesus berichtet, im 3. Kapitel. In nicht weniger als 77 Generationen rücklaufend ist auch hier ein Stammbaum von Jesus gegeben. Die höhere Zahl der Generationen, nun, die erklärt sich schon daher, dass Lukas die menschlichen Vorfahren Jesu nicht bis zum Stammvater Abraham zurückverfolgt, sondern bis zum ersten von Gott unmittelbar geschaffenen Menschen, Adam. Da geht also der Stammbaum nicht zu Abraham, sondern zu Adam zurück. Lukas wendet sich mit seinem Evangelium vor allem an Heidenchristen und gemischte Gemeinden aus Israel und den Völkern, dass das in Jesus, dem Sohn Davids, gekommene Heil Israel als den Nachkommen Abrahams gilt, ist den Verheißungen der Schrift klar zu entnehmen. Und dass dieser Friedefürst, dieser Heiland zugleich für alle Menschen als Nachkommen Adams auf die Welt gekommen ist, das stellt für Lukas den besonderen Grund für die weihnachtliche Freude dar. Für alle Menschen gilt dieser Heiland. Die symbolische Bedeutung der 77 als Zahl der Generationen von Jesus zurück bis Adam erklärt sich ganz in diesem universalen Sinn als Ausdruck der Israel und allen Völkern geltenden Freude. Jesus wird geboren und der Engel sagt den Hirten, eine Freude, die allem Volk widerfahren wird, ist nun geschehen. 77 oder gar 77 sind Ausdruck des Allumfassenden, des Unbegrenzten, des Ganzheitlichen. So wie Jesus die Vergebungsbereitschaft, hier kommen wir wieder auf diese 77, die ganz am Anfang schon genannt wird bei der Blutrache. Jesus nimmt darauf Bezug in der Vergebungsbereitschaft. Hier erscheinen die 77 Generationen auch als Hintergrund dafür, dass das Heil, das durch Jesus kommt, die ganze Welt betrifft und die Sünde der ganzen Welt auch wegnehmen kann. Also noch einmal, warum findet sich der Stammbaum Jesu, des Sohns Davids, des Sohns Abrahams, hier nicht wie bei Matthäus zu Beginn als Einleitung der Weihnachtsgeschichte? Denn auch für Lukas ist die Davidssohnschaft ja von zentraler Bedeutung. Wird auch Maria bereits bei der Geburtsansage Jesu vom Engel zugesagt, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob ewiglich. Auch werden wir unwillkürlich hier an die vertraute Formulierung in der Weihnachtsgeschichte erinnert, dass sich Josef mit Maria in das jüdische Land nach Bethlehem zur Stadt Davids aufmachte, weil Josef aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Das ist auch da wieder der Hinweis auf die Davidssohnschaft von Jesus. Dabei gilt es, das Geheimnis der Person dieses Friedefürsten, Erlösers und Herrn in seiner ganzen Tiefe zu verstehen. Ein solch umfassendes ewiges Heil, eine solch universelle Herrschaft Gottes könnte ja kein menschlicher Messias hervorbringen, kein natürlicher Nachkomme Davids. Es liegt also alles daran zu erkennen, dass dieser Sohn Davids in einer ganz eigenartigen und einzigartigen Weise Gottes Sohn ist. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Lukas 1, Vers 31. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. An welche Stelle seines Evangeliums überliefert also Lukas den Stammbaum dieser menschlichen Herkunft Jesu, dieses geheimnisvollen Davidssohnes? Genau zwischen der Taufe von Jesus und der anschließenden Versuchung Jesu in der Wüste. Denn bei der Taufe, da wird diese besondere Davidssohnschaft von Gott selber bestätigt im offenen Himmel. Er bekennt sich zu Jesus als seinem Sohn. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und bei der anschließenden Versuchung Jesu, da bewährt er sich in einzigartiger Weise, im Gegensatz zu uns Menschen, dass er dieser Versuchung standhält, der Versuchung Adams, und dass er in Ewigkeit bleibt, Gottes einzig geborener, hingebungsvoller, gerechter Sohn. Der verführerischen Frage des Versuchers, bist du Gottes Sohn, beantwortet Jesus immer mit Zitaten aus der Schrift, mit dem Hinweis auf seinen himmlischen Vater. Er antwortet überwältigend mit seinem Weg der Treue, mit seiner Loyalität von der Krippe bis zum Kreuz, von der geheimnisvollen Geburt in Bethlehem bis zum qualvollen Sterben auf Golgatha, ist er der Sohn Gottes einzigartig. Und genau an dieser Stelle wird auch der tiefe Sinn der Jungfrauengeburt erkennbar. Kann man das glauben? Das haben wir vorhin beim ersten Teil gehört, Jungfrauengeburt. Und welchen Sinn haben die Stammbäume als Beleg der Davidssohnschaft, wenn sie im unmittelbaren Sinn gar nicht auf Jesus, sondern seine leibliche Mutter selbst zulaufen und auf Josef, den Mann der Maria? Legen doch beide Evangelisten ganz großen Wert darauf, dass Josef eben nicht der leibliche Vater ist von Jesus, sondern dass Josef nur der Adoptivvater ist und dass es ein göttlicher Sohn ist. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Dass man Jesus nach dem Lukas-Evangelium für den Sohn Davids hielt, das ist eine letztendlich fälschliche Meinung. Aber es ist auch wieder ganz wichtig, denn es ist der Ausdruck dieser rechtsgültigen Annahme Jesu durch Josef an Kindesstatt, wonach Jesus dann auch in die gleichen Rechte, in die gleiche Stellung wie ein leiblicher Sohn aufgenommen wurde. Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch. Im 5. Jahrhundert hat er sein Konzil auch so formuliert. Vorher hat man viele Zeit darauf verwandt und Kraft, darüber zu streiten, wie das zu verstehen ist. Wir selber, wir singen es auch im Weihnachtslied, wahrer Gott und wahrer Mensch, Mensch und wahrer Gott hilft uns aus allem Leide, rettet uns von Sünde und Tod. In der Jungfrauengeburt steckt letztendlich das Weihnachtsevangelium. Denn Maria sorgt für die Menschlichkeit des Gottessohnes, auch dafür, dass Jesus als Jude geboren wird. Denn nach jüdischem Verständnis ist der Jude, der eine jüdische Mutter hat. Menschlichkeit von Jesus. Und der Heilige Geist bringt die Öffnung des Heils für alle Menschen mit. Er sorgt für die Sündlosigkeit des Menschen Jesus. Denn nur so kann er ja auch das Gesetz erfüllen, die Sünde überwinden, den Menschen retten von Gottes Gericht, vom ewigen Tod. Und wenn Gott die ganze Welt, das Universum und das Leben geschaffen hat, warum kann er dann nicht auch eine Empfängnis ohne Geschlechtsverkehr bewerkstelligen? Bei welchem Wunder würde man anfangen oder aufhören, wenn man Gott mit unserem kleinen menschlichen Verstand erklären und begreifen wollte? Bei der Jungfrauengeburt kann man auch nicht mit dem Argument kommen, das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht. Denn genau das sagt ja das Evangelium. Was hier berichtet wird, das kann es ja eigentlich gar nicht geben. Das ist etwas Besonderes. Das ist ein Wunder. Das hat es nur dieses eine Mal gegeben. Das hat sich nur dieses eine Mal zugetragen, als Gott seinen Sohn sandte und von einer Frau geboren wurde. Ja, die Jungfrauengeburt, sie ist historisch, sie muss historisch sein. Sonst könnten wir Weihnachten ganz und gar vergessen. In der Geschichte Jesu gibt es zwei Punkte, an denen Gottes Wirken unmittelbar in die sichtbare Welt hineingreift. Das ist die Geburt aus der Jungfrau und die Auferstehung aus dem Grab. Da greift Gott historisch ein. Die Geburt aus der Jungfrau und die Auferstehung aus dem Grab. So hat Gott mit der Empfängnis und der Auferstehung Jesu eine neue Schöpfung eröffnet. Auffallend ist, dass unter den 3x14 Vorfahren Jesu auch manche Frauen dabei sind. Damals völlig unüblich, die Stellung der Frau. Der Hintergrund, den wir im Neuen Testament haben, würde nicht vermuten lassen, dass in einem Stammbau auf einmal Frauen auftauchen. Sogar Ausländerinnen kommen vor. Was noch mehr verwundert ist, dass sogar Vorfahren auftauchen, die ganz schön viel auf dem Kerbholz haben. Die Hure Rahab, die Moabiterin Ruth, die von König David verführte Batseba. Im menschlichen Stammbaum Jesu wird nichts geschönt. Menschen von Fleisch und Blut werden genannt, Vorfahren mit Fehlern und Mängeln, manche auch mit schweren Sünden wie König David, Prostituierte, Ehebrecher, Anstifter zur Mord und Totschlag stehen im Stammbaum Jesu. Auf solche Menschen hat Gott sich aber gerade eingelassen. Durch die Geburt Jesu ist er in unsere Geschichte eingetreten. Wegen unserer Sünde und Schuld kommt Jesus in unsere Welt. Durch menschliche Schuld hindurch geht Gott den Weg zum Heil. Er nimmt alle Sünden auf sich und macht die Sünder dadurch frei. Und am Ende wird sogar Josef genannt. Jakob zeugte Josef, den Mann der Maria, von der geboren ist Jesus, der da heißt Christus, Matthäus 1, Vers 16. Und wieder wird deutlich, dass er mit der Abstammung Jesu ja eigentlich gar nichts zu tun hat. Aber wichtig ist eben die rechtliche Anerkennung, die dahinter steckt. Mit dem Auftrag zur Namensgebung wird Josef von Gott rechtlich im juristischen Sinn als Vater eingesetzt. Und das Jesuskind wird dadurch Teil der Davids-Familie. Das ist das Entscheidende. Und so wird er eingefügt in die Heilsgeschichte Israels von Abraham bis König David, bis zur babylonischen Gefangenschaft und schließlich bis Josef, der hier wie Jesus später ganz bewusst Sohn Davids genannt wird. Mit Jesus kommt die Heilsgeschichte Gottes zum Ziel. Er ist der verheißene Messias, der Heiland der Welt, wird in Bethlehem geboren, der sein Volk retten wird von ihren Sünden und auch alle, die an ihn glauben und in der Jungfrauengeburt Gottes Heil erkennen. Die Botschaft der Genealogien und Stammbäume in der Bibel kann darum nur lauten: Frohe Weihnachten.
Ganz pünktlich, Thomas. Super. Ja, die Geschlechtsregister in der Bibel. Interessant. Gott schreibt Geschichte von Generation zu Generation und heute mit uns. Dir, mit mir. Mir kam gerade so der Gedanke, als Thomas von der Jungfrauengeburt und dann auch die Auferstehung Jesu erwähnt hat, dass das direkte Eingreifen Gottes. Ich werde vielleicht beim nächsten Mal, habe ich mir gedacht, jetzt nochmal an die Auferstehung anknüpfen. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, können wir hier einpacken und nach Hause gehen. Ja? Und dass das ein historischer Fakt, ein historischer Bericht ist, darum ging es ja auch heute, historischer Bericht, das müssen wir uns nochmal genau anschauen. Aber jetzt würde ich euch einladen, mit mir aufzustehen. Ich bete noch. Und dann, Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Wort uns wertvoll und kostbar ist, dass dein Wort hineinspricht in unser Leben, uns Kraft und Orientierung gibt. Herr, dass wir ja durch dein Wort all das erfahren, was dir wichtig ist, bis hin zu unserer Errettung, Jesus Christus. Du bist gekommen in diese Welt hinein als kleines Baby, gestorben am Kreuz, auferstanden und schenkst uns jetzt ewiges Leben in deiner Herrlichkeit. Das ist die Perspektive für uns. Und dafür danken wir dir. Und so bitten wir dich alle um deinen Segen, gerade jetzt für diese Adventszeit, dass wir auch selber wieder zum Segen werden können für die Menschen, denen wir begegnen. Segne du uns, damit wir ein Segen sein können für die Menschen, die wir begegnen. Amen. Vielen Dank für euer Kommen und dann bis nächstes Jahr, Februar, geht es weiter mit Bibellesen mit Gewinn. Wir hatten es vorhin, was, der 9. oder 8.? 9. Februar. Aber ihr kriegt alle noch Flyer. Das war gut weitergegeben.